So, jetzt habt ihr wahrscheinlich so ein gehört. Das war das Drücken der Aufnahmetaste.
Das war dein dicker Finger am Mikrofon.
Also, ich habe den richtigen Regler hochgeschoben. Wir haben ja ein großes Studio hier. Wir haben uns eingeschlossen in dieser Spielhalle, um nachher mit unseren Lieblingsfiguren eine vergnügliche Nacht zu erleben. Vorher nehmen wir aber noch die neueste Folge des Sneakpods auf, Nummer 261, und besprechen darin für euch den Animationsfilm Ralf reicht's. Mit mir hier in einer Doppelrolle als Pong, Claudia Perner.
Doppelrolle? Hallo.
Neben ihr der König von Sugar Rush, Robert Krüger.
Diesen Glitch kriege ich noch. Und Stefan Giesbert mit den großen Händen und seinem roten Strampelanzug sitzt auf der anderen Seite des Sofas.
Ich muss alles kaputt machen. Ich mach's kaputt.
Ralf reicht's. Worum ging's?
Ralf reicht's ist ein Animationsfilm, der in der Welt der Computerspiele angesiedelt ist. Es geht um Ralf aus dem Spiel Wreck-It Ralph. Seine Aufgabe ist, er ist der Bösewicht.
Ich muss kurz dazwischen grätschen. Ja, gibt das Spiel wirklich?
Ich weiß es nicht. Also wir sind im Inneren eines 30 Jahre alten Arcade-Automaten in einer Spielarcade.
Die zufällig genauso aussieht wie die bei Tron.
So ein Zufall.
Das ist echt geil.
Und was er da macht, ist, er ist in dem Spiel der Bösewicht und muss immer mit seinen riesigen Fäusten irgendein 8-Bit-Haus zerkloppen, woraufhin sein Gegenspieler, der dann von dem Spieler gesteuert wird, nämlich Fixit Felix, mit seinem goldenen Hammer kommt und alles wieder ganz hämmert und sich dafür dann feiern lässt, sowohl von den restlichen Figuren in dem Spiel als auch natürlich von dem Spieler, der draußen vorm Automaten steht. Und Ralf ist frustriert, weil er kriegt von dem ganzen Ruhm nichts ab, obwohl er integraler Bestandteil des Spiels ist. Ohne ihn würde es ja nicht funktionieren. Aber er muss immer auf der Müllhalde schlafen und das geht ihm gewaltig aufs Gemüt. Und demzufolge, irgendwann hört er dann, er kann an diesen Partys nicht teilnehmen, er hat ja nicht mal eine Medaille. Also setzt er sich in den Kopf, ich brauche eine Medaille. Und weil er die in dem Spiel natürlich nicht erringen kann, macht er dann Gamehopping und geht in andere Spiele und versucht dort eine Medaille zu erringen, schafft das auch relativ schnell. Die wird ihm dann allerdings in dem Spiel Sugar Rush, was ein candybuntes Autorennen in einem Zuckerland ist, von einem kleinen Mädchen, das man schon im Trailer sehen kann, die klaut ihm seine Medaille und mit der schließt er dann einen Pakt, weil die ist in einer ähnlich dramatischen Situation wie er, die wird auch nicht so richtig akzeptiert in ihrem Spiel. Und die beiden verbünden sich dann und da gibt es dann große Verschwörungen am Ende aufzudecken.
Oh ja.
Wie alles zusammenhängt und es ist viel bunt und es sind viele Computerspielreferenzen drin.
Das ist ja das Beste. Ich muss noch ganz kurz sagen, die Schattenredaktion hat gerade entdeckt, dass das Spiel als Promo wirklich programmiert wurde und in einigen Kinos aufgestellt wurde als Arcade-Automat.
Und man kann es im Internet irgendwo spielen. Das nenne ich mal PR.
Ja, ist doch super. Ja. So ein 8-Bit-Spiel mal wieder programmieren.
Hat wahrscheinlich ein Programmierer durchaus mal einen halben Tag für gebraucht, um das zu machen.
Ja, und es werden nostalgische Tränen geflossen sein.
Ja. Gleich vorneweg hat mich wieder aufgeregt, dass wir wieder deutsche Promis als Synchronstimmen hatten. Das war diesmal Christian Ulmen. Ja. Komischerweise, im Trailer war es noch eine andere Stimme. Ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut. Da ist es nicht Christian Ulmen.
Stand er ja nicht zur Verfügung.
Und im Film ist es aber, ich hätte beinahe im Spiel gesagt, aber das ist hier nicht so ganz klassisch.
Ja,
das
ist ja fast synonym, ja.
Ist es dann Christian Ulmen, aber man muss ihn
Hast
doch...
Hast du ihn erkannt?
Ich habe ihn sofort erkannt.
Echt?
Ja. Allerdings muss ich sagen, er hat es so gut gemacht, dass ich es dann irgendwann wieder vergessen und verdrängt habe. Oder die Geschichte war gut genug, dass ich irgendwann so bei der Geschichte war, dass er mir nicht mehr aufgefallen ist. Aber so die ersten 10 Minuten war ich so, Christian Ulmen.
Lass uns doch mal wieder zurück zum Film kommen.
Ja.
Also, was mich sofort in dem Film hatte, der Moment, wo sie ihr Spiel verlassen hatten, also zum einen dieser Übergang von 8-Bit-Optik auf 3D-Animation. Der war das, irgendwie sehr schön.
Das passierte ja immer, wenn sie durch die Scheibe quasi fallen.
Weil sie dann durch dieses Gitter, was ja quasi das Pixelgitter ist, dann da reingeflogen sind. Sehr gut, sehr richtig gemacht.
Wobei die da nicht ganz stringent ist. Also das Haus blieb 8-Bit.
Ja, stimmt.
Und die Figuren, also in diesem Spiel Wreck-It Ralph, war Ralph hoch auflösend und also rund, ja, was ja überhaupt nicht geht mit den riesigen Pixelklötzen. Das Haus war groß und pixelig, Felix war auch total rund.
Ja, genau, die Figuren waren alle so schön.
Und die beiden waren noch die einzigen, die sich normal bewegt haben. Die anderen haben so sehr abgehacktes.
Das war generell in dem Film so, dass viele sich so bewegt haben, wie sie sich in ihren Spielen bewegen. Ja, also dass sie so ganz seltsam hüpfen.
So eine Sprite-Animation, die halt nur aus 5 Bildern besteht oder so. Dieser eine Typ, der immer die Cocktails gemacht hat am Anfang und am Ende, der hat dann auch beim Shaken und hinter der Bar, der hat so...
Ja, hat so das sehr super.
Ja, die Bewegungen waren immer so... also die
Framerate
war halt einfach super niedrig.
Ah, Vanilla Chief hat gerade im Chat die Frage gestellt, die meine nächste gewesen wäre. Nämlich, ist das ein Pixar, was ich nicht glauben konnte, weil ich davon nichts gehört hatte?
Nein,
aber ich eben wusste, dass es ein Disney ist. Aber okay, es ist ein Disney, aber kein Pixar.
Genau. Ja. Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, weil John Lasseter sowohl im Vor- als auch im Abspann steht. Aber John Lasseter ist nicht nur Chef von Pixar, sondern auch Chief of Creative XY bei Disney, weil die gehören ja, also die sind ja irgendwie gemeinsam, gehören ja zusammen oder noch zusammen. Man hat mal gehört, dass sie wieder trennen wollen, aber das geht wohl nicht so. Und die Details entfallen mir gerade, aber Lasseter ist bei beiden Firmen unterwegs und deshalb steht er auch hier überall vorne dran. Aber es ist kein Pixar-Film, trotzdem gibt es einen kleinen Vorfilm.
Stimmt.
Ich weiß nicht, wie der hieß, hat der einen Namen gehabt? Also es geht um zwei Personen, Mann und Frau, die sich flüchtig begegnen an einem Bahnsteig und sich zulächeln. Und
irgendwas mit Papier
dann,
oder so hieß
dann
der.
Will er sie wieder treffen und er trifft sie dann auch wieder und baut einen Papierflieger, um sie auf sich aufmerksam zu machen und ab da wird es dann kurios.
Ja.
Und der ist echt niedlich, der ist in Schwarz-Weiß gemacht.
Genau. Keine Worte.
Toll beleuchtet, kein einziges Wort fällt. Schöner Film. Fand ihn gut.
Liebevoll gezeichnet.
Ja.
Schön.
Ja. So, jetzt wieder zurück zu.
Also der Film ist, ich finde, der funktioniert mal wieder, wie das bei vielen Pixar-Filmen oft ist. Und ist auch wenn es jetzt keiner ist, aber irgendwie im Zweifel ist das über Lasseter da reingekommen. Ich bilde mir das jetzt zumindest einfach ein. Er funktioniert für Erwachsene und für Kinder. Erstens ist die Geschichte gut genug, um auch Erwachsenen zu gefallen und dass man dranbleibt, weil sie einfach schön erzählt ist, weil sie nett ist.
Zwischendrin zog sich ein bisschen,
ja.
Aber ja.
Dann kann sich jeder da beliebig viel einen drauf runterholen, wie viele Referenzen an irgendwelche alten Computerspiele er erkennt. Und ich habe ja noch das erkannt und du hast ja keine Ahnung und so. Also man kann sich die Gespräche, die danach stattfinden, so bildlich vorstellen. Und
die haben wir ja gehört im Kino.
Ja, ja.
Das wird ja toll für mich.
Ja.
Ich habe also nichts erkannt.
Ja, also hast du vielleicht schon mal auf so einem Video gesehen, wo so zwei weiße Streifen sind und so ein Punkt immer hin und her geht?
Nein.
Das ist Pong.
Kenn ich
das
nicht.
Lustige,
das ist die Computerspiele überhaupt. Das,
genau.
Kenne ich alles nicht.
Das
ich kenne gar nichts.
Schön.
Ich hatte eine traurige Kindheit. Nein, das ist nicht gut, dass meine Eltern das nicht hören. Die wären sehr betrübt darüber. Aber
was Computerspiele angeht, hattest du eine traurige Kindheit.
Ich
können wir uns darauf einigen?
Eine leere Kindheit. Eine okay. Computerspielen leere
eine Kindheit. Eine computerspielfreie Kindheit. Okay, also jedenfalls, es sind wahnsinnig viele Sachen drin. Also Street Fighter und was weiß ich, Mortal Kombat, irgendwas. Es gibt Hinweise auf diese ganze Nintendo Mario Franchise, wobei da nur wenig auftaucht. Ich glaube, das war am Ende nur der Pilz.
Ja, und
ja.
Also am meisten habe ich
Q-Bert
mich. Ich habe mich am meisten über Pong gefreut, die einfach in dieser Game Central Station, wo halt einfach alle Figuren aus allen Computerspielen durcheinander laufen, wie auf so einem riesigen Bahnhof.
Es erinnerte mich, diese Game Central Station erinnerte mich an diese Halle bei Men in Black, wo diese Zentrale von den Men in Black, wo die ganzen Aliens dann rumlaufen und irgendwie der Chef schwebt auf so einer Plattform irgendwie ein paar Meter höher und wo die Aliens, die ankommen von auf der Erde und die Erde verlassen wollen, bevor sie dann quasi in Tarnung rauslaufen. So ungefähr kam mir diese Game Central Station vor. Das, diese Assoziation hatte ich im Trailer, die hatte ich im Film auch wieder andauernd.
Weil da, diese Szene müsste man wahrscheinlich irgendwie 20 Mal gucken, um die Hälfte der Sachen zu entdecken. Die
da ist da so viel im Hintergrund. Da sind
und diese eben da, jetzt komme ich schon wieder auf Pong, da kamen eben halt auch zwei Striche, die sich gegenüberstanden, wo so eine, wo so dieser weiße Punkt einfach hin und her geflogen ist, in 3D.
Ja.
Was natürlich, wenn es offensichtlich 2D-Spiel, da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, Qbert saß da rum und
Qbert kann ich gar nicht.
Diese komische kleine...
Ja, ich weiß,
komische kleine Geist. Und Sega, also hier der Hedgehog ist auf irgendwelchen Werbeplakaten gewesen und so. Also es gab tausend und wahrscheinlich fehlen uns jetzt 98% der Dinge, die man hätte entdecken können.
Angeblich auch so World of Warcraft Gedöns und so.
Hab ich ja noch nie gespielt. Nun ja, das ist schön. Ziemlich. Und da sind dann halt auch so lustige Scherze drin, wie dieses, wenn er der Frau aus dem Alien Shooter da, was so ein bisschen wie, das erinnert so auf den ersten Blick mal an Halo, wie ihr dann ein Kompliment machen will und was sagt man natürlich zu einer Figur aus einem anderen Computerspiel, das aus einer viel, viel neueren Zeit ist? Du bist so hoch aufgelöst. Das war irgendwie, fand ich irgendwie nett. Und es waren halt ganz viele schöne Ideen drin, auch zum Beispiel wie der Computerspieler in einem Ego-Shooter, wie der für die anderen Figuren aussieht.
Oh ja, also, auch so lustig.
Ich will es nicht verraten, aber es ist eine lustige Idee, wie das gemacht ist.
Das ist also wirklich gut gemacht. Ja.
Und dass die Computerspielfiguren tatsächlich den Spieler sehen, so als hätte der immer eine Webcam am Computer, die ihn filmt und ihn da rein überträgt. So, das ist lustig. Also
und was ich ein bisschen schade fand, dass es zu wenig Spiele waren. Also im Endeffekt waren sie ja in dem
Shooter und in dem
Candy Rush.
Sugar Rush, ja.
Und am Anfang noch in dem Fix-It Felix Spiel. Da hätte ich mir halt gewünscht, dass sie einfach noch durch mehr Spiele einfach durchlaufen, so als kurze Anmerkung. So.
Ja.
Ja. Schön, dass man da eben noch mehr Spiele aus einer anderen Perspektive sieht.
Sie war noch einmal in Pac-Man.
Pac-Man kenne ich.
Juhu, Pac-Man kommt natürlich.
Habe ich
vor.
Auch noch nie gespielt. Aber. Oh,
die ist ja auch in der
im Trailer
drin, wie sie da die ganzen Bösen sich zu seiner Gesprächsgruppe treffen und jeder halt so aus seinem Computerspiel, ja, ich bin immer böse und so.
Ja, genau.
Und dann sind Geister aus.
Diese Pac-Man-Geist regt sich gleich auf.
Das war so gut.
Ja, und der auch der Zombie dann, der irgendwie immer vergisst die Axt nicht. das ist cool gemacht und vor allem, wenn sie dann rausgehen und man dann halt merkt, sie haben sich in dem Mittelraum von Pac-Man, wo die Geister am Anfang immer sind, da haben sie sich getroffen drin und gehen dann raus und du siehst dann halt auch auf dem Pac-Man-Automaten, wie das in 8-Bit aussieht, wenn sie alle nach Hause gehen. Und also
die ganzen Figürchen aus den anderen Spielen.
Das ist wirklich, wirklich, da sind viele goldige Ideen drin. Kommen wir mal zu der ganzen Geschichte innerhalb von Sugar Rush. Also die zweite Hauptfigur, die dann am Ende wirklich die wichtigste ist, ist ja dieses kleine Mädchen, was man auch im Trailer schon sieht, die eben ein ähnliches Problem hat, des Ausgestoßenseins, wie Ralf auch. Sie ist zwar kein Bösewicht, aber sie hat einen Programmierfehler und darf deshalb nicht mehr mitspielen. Und
das ist auch ein bisschen lustig.
Und diese ganze Welt ist auch toll. Und da gibt's einen König und der hat vielleicht nur das Wohl seines ganzen Königreichs im Sinn, vielleicht aber auch nicht. Und es gibt noch viele böse Gegenspielerinnen, die irgendwie ihr Autorennen gewinnen wollen und da laufen Intrigen und unter dieser ganzen zuckercoated Oberfläche brodelt's richtig schön. Und ich finde, an der Ebene funktioniert der Film gut für Erwachsene. Aber er funktioniert aufgrund dieser riesigen Knopfaugen, die hat und wie goldig süß und freshy ist, funktioniert es auch für Kinder ganz hervorragend. Und natürlich wird das ganze System bedroht, weil versehentlich die bösen Aliens aus dem Shooter in das Sugarland rübergewandert sind und sich da absurd vermehren. Und da haben wir noch eine riesige Alien-Katastrophe. Und es ist auch schön, dass diese Aliens, die werden ja Virus so genannt, die sind halt wie Computerviren irgendwie auch gemacht und befallen andere Programme und die verwandeln sich dann und so. Und also da sind so viele schöne Ideen drin. also für Leute, die irgendwas mit Computerspielen anfangen können, kann ich den wirklich nur empfehlen. Das ist ein wirklich netter Film.
Ja, ja, er funktioniert auf jeden Fall besser, wenn man die Referenzen versteht.
Also das ist ja. Wobei ich doch meine, dass sie es hingekriegt haben, dass es auch ohne geht. Aber klar, wenn man es wahrscheinlich gar nicht, wenn man gar keine von den Referenzen checkt, ich weiß nicht, ist halt auch schwer jetzt vorzustellen.
Weil wie sie da durch die Kabel laufen und dann in einem Switch oder Router oder was auch immer sich da alle treffen, das ist ja...
Ich hatte eher das Gefühl, dass die Stromverteilerdose war, wo sie sich...
Nee, aber das waren doch gerade 5-Kabel.
Nee, die Stecker waren amerikanische Stromstecker.
Nee.
Oh Gott.
Doch.
Was für ein Nerdgespräch. Okay. Also ich werde den mal anschauen, dann kann ich euch hinterher sagen, wie er für Leute ist, die Referenzen alle nicht verstehen. Ja.
Das würde mich echt mal interessieren, weil ich meine, ich kann es natürlich nicht ausblenden, dass ich zumindest einige, würde jetzt natürlich spontan behaupten, die meisten, aber wahrscheinlich stimmt es gar nicht, verstanden habe. Trotzdem würde mich interessieren, wie du den findest, ob dir dann irgendwie inhaltsleer vorkommt oder ob du denkst, die nörden sich da einen weg über Sachen, wo ich nicht weiß, was sie von mir wollen.
Ja. Allerdings, ich finde, bei sowas ist manchmal so, dass wenn du mitbekommst, das ist jetzt eine Referenz, selbst wenn du nicht weißt, für was,
ja,
dann ist schon ein Teil des Effekts trotzdem lustig, da, ja, weil du eben dich trotzdem drüber amüsierst, dass du sagst, so, hier bestimmt ist das so.
Und
so.
Ja, ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie doch funktioniert, aber naja.
Es sind so viele schöne Szenen drin, wenn der
auch wie die Figuren dann immer aus dem Automaten rausgucken. Mhm. Und du siehst halt draußen die Kinder langlaufen, die halt so gucken, welches Spiel sie als nächstes spielen und so.
Auch diese Regeln, die in der Spielhalle herrschen, dass man seine Münze quasi in die Reihe stellt, wann man dran ist zu spielen, und dass dann wenn die Münze eingeworfen wird, dann geht in dem Automaten so ein Alarm los, so Münzeinwurf, gleich Spiel beginnen, alle auf ihre Positionen und so. Das ist irgendwie, es ist nett, es sind viele nette Ideen drin.
Wir haben jemanden im Chat, der gerade festgestellt, dass es hier um Filme geht. Das stimmt, das ist richtig.
Wir sind ein Filmpodcast.
Willkommen.
Genau.
Und gerade geht's um den Film Ralf Reichts.
Ja, das ist korrekt. Punkte brauchen wir noch.
Punkte.
Oder hast du noch Themen, die du... Achso, eine Sache wollte ich noch. Fühlte ich mich zurückversetzt in den Rasenmähermann. Irgendwie zumindest hatte ich so eine Erinnerung, wo er in den Code gegangen ist und dafür erstmal einen Cheat eingeben musste.
Das war so hoch, hoch, runter, runter, rechts, 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 Punkt, Punkt, Stern. Ah ja.
Genau. Und dann kommt er in den Code und das ist so eine, ich war jetzt nicht direkt wie im Rasenmähermann, aber ich hatte das Gefühl, so eine seltsame Vorstellung von, wie Cyberspace aussehen müsste. So plötzlich ist alles 3D und Code ist eine 3D-Welt, die aussieht wie so neuronale Netze, alles voller blinkender Dinger, die irgendwie mit Schnüren verbunden sind, und erinnerte mich so ein bisschen an diese seltsamen Vorstellungen von Cyberspace in so 80er-Jahre-Filmen, die angefangen haben, solche Dinge, oder 90er wahrscheinlich. Die angefangen haben, solche Dinge zu versuchen zu visualisieren, wie das aussieht, wenn man in den Computer geht oder so, ja. Tja. Ja, nee, schön.
Ja, wie schön fandet ihr den denn?
Ich fand den 7,5 Punkte schön.
Ich fand den 8 Punkte schön.
Boah, das ist ja schon
ziemlich schön. Ja, aber eben mit so ein bisschen der eventuell Warnung, wenn man mit Computerspielen nicht anfangen oder das nicht möchte. Oder da auf Referenzen nicht achten möchte. Ich glaube, dann funktioniert es nicht, weil die Geschichte ist meiner Ansicht nach nicht dick genug, um da wirklich was zu transportieren.
Okay. Aber es gibt Mentos-Cola-Reaktionen.
Oh, auch so gut!
Alle, die wissen, was da passiert, können sich jetzt überlegen, was man damit in einem Animation-Film anfangen kann.
Kuh hat eine Frage zum Film.
Oh, Kuh hat eine Frage
zum Film.
Jetzt sollte er diese Frage posten.
Aber da er jetzt 10 Sekunden Verzögerung hat, müssen wir jetzt 10 Sekunden tot.
Okay, ist die Synchro gut, ist die Frage. Zwecks Wortspielen.
Ich kann mich nicht an Wortspiele erinnern. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es mich zuerst geärgert hat, dass es Ulmen ist und dass ich es später vergessen habe. Ich glaube, wir hatten ja neulich mal über Anna Fischer gemeckert, mit Schwung und Anlauf. Ja. Ich glaube, Anna Fischer war's. Ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber
wirklich?
Ich meine, das gelesen zu haben, dass Vanellope
so... Köstlich, wo die doch so schon, wenn die Selbstschauspielerin so unglaubwürdig spricht.
Allerdings spricht sie die wirklich gut. Also ja, ich finde die wirklich goldig. Also die Figur funktioniert insgesamt und da hat die Stimme, weil die eben, die Figur funktioniert ja zum einen, weil sie süß ist und zum anderen, weil sie so unglaublich frech ist. So vorlaut und frech.
Ja. Vielleicht ist sie ja besser als Synchronsprecherin als Schauspielerin.
Wir sollten ja einen Fanbrief schreiben. Synchronisiere mehr Spiel, weniger selbst. Ja. Er fragt noch Glitches.
Glitch wurde mit Glitch einfach so genommen. Ist natürlich blöd, wenn du jetzt, aus der programmiererischen Sicht nicht weißt, was das ist, aber du kriegst es dann mit in der Geschichte.
Kriegst es sofort mit. Das
ist überhaupt kein Problem.
Ja. Also man kann es vielleicht da nicht erklären, aber
klar,
man sieht, was es ist.
Ja. Bugs wurden auch nicht übersetzt. Also teilweise wurden diese Aliens auch Bugs genannt.
Das hat mich sehr stark an
Starship Trooper. Da musst du sofort an Starship Trooper denken. Und es passt ja auch. Also im Grunde ist es ja ein bisschen wie bei Starship Trooper. Die Viecher sehen ein bisschen aus wie Käfer. Und sie werden dann irgendwie auch mit Viren gleichgesetzt, was natürlich absolut nicht dasselbe ist. Aber
da funktioniert halt im Englischen der Wortschatz viel besser als im Deutschen.
Natürlich, aber ich finde, das ist gut gemacht, dass sie das eben nicht versucht haben zu übersetzen, weil das hätte nur alles schlimmer gemacht. Wenn du die Dinger jetzt mit Käfern übersetzt hättest, wäre es im Arsch gewesen.
Ja.
Und genauso gut Glitch, egal was du dir da für einen Scheiß ausgedacht hättest, das hätte es auch kaputt gemacht. Insofern haben sie es alles richtig gemacht.
Aber es kann durchaus sein, um auf die Frage von Kuh zurückzukommen, dass eben so ein paar Wortspiele dann wegfallen, einfach dadurch, dass eben diese Bedeutungsdoppelung, die es im Englischen dann so gibt, eben nicht.
Ich meine, es gibt auch ein paar sehr nette deutsche Doppeldinger, wo wir auch, was haben die gerade gemacht? Aber ich könnte jetzt keins wiedergeben.
Okay.
Ja, nee, also funktioniert. Gut.
Ja. Schön. Ich saß am Rand.
Klar, die. Ich saß auch am Rand.
Ich saß aber neben Bier.
Neben Martin. Neben Olli. Die Synchronsprecherliste im Englischen ist natürlich sehr viel beeindruckender. John C. Reilly hat den Ralf gesprochen und auch Ed O'Neill ist wieder dabei. Der hat uns mal wieder ausgegraben. Weil das nur eine kleine Nebenrolle ist.
Ach, Ed O'Neill ist doch hier. Hör mal bitte nicht, wer...
Nein.
Al Bundy. Ist doch wieder Al Bundy. Der Tucker and Dale und Firefly.
Ja, Alan Tudyk.
Ja.
Richtig. Ja, und Sarah Silverman hatten wir, glaube ich, in der Pre-Show schon drüber diskutiert. Spricht sie, also das ist dann der Anna-Fischer-Ersatz oder das Anna-Fischer-Original. Würde ich mir in Englisch vielleicht nochmal irgendwann, wenn ich meine DVD in die Finger kriege, dann schaue ich mir den mal auf Englisch an. Aber funktioniert absolut.
Ja.
Also, schön.
Die ist so schön frech. Bist du ein Penner? Ja, nächstes Thema.
Kinder mit reinnehmen.
Ich bin kein Experte für Kinder mit reinnehmen, aber ich glaube...
Muss man sich Kinder stehlen, um sie mit...
Nein, also das muss man definitiv nicht.
Nee, genau.
Die Frage ist, ab wann der geeignet ist. Ich würde sagen, sobald...
Ja, wenn du in die Schule bist, kannst du auch reinnehmen.
Ja, fünf Jahre, sechs, sowas.
Ja.
In dem Dreh, also ist ja nichts drin, was irgendwie...
Aber da können wir keine verlässlichen Angaben machen, weil wir zu wenig Kontakt zu der Generation haben.
Ja.
Naja.
Ja, also Kinder sind
meine
robust.
Nichte ist man kann ein halbes Jahr. Die kommen da nicht mit rein.
Nein.
Ja. Kinder sind robust, die kann man auch mal gruseln mit so einem Alien. Und so viel Alien ist ja nicht.
Ja. Vielleicht ein bisschen zu schnell, um das alles zu verstehen. So, letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben ist, ob der Bob die Rollen erkannt hat, aber das hat er schon beantwortet als erstes. Bringt natürlich mein Konzept jetzt ein bisschen durcheinander.
Nur weil deine Frage da so weit unten steht, habe ich da nicht Schuld.
Das doch, du stehst immer ganz unten, das müsst ihr euch langsam mal...
Fehlsortierung deiner Liste.
Die Claudia redet jetzt über Ruby Sparks.
Richtig.
Dann lehne ich mich mal zurück.
Okay.
Wie, du lehnst dich zurück?
Das interessiert mich alles nicht. Du bearbeitest...
Das ist aber nett. Also,
du bearbeitest jetzt den Chat. Wir sind nämlich heute mal wieder live, liebe Nicht-Live-Hörer. Also liebe normale Podcast-Hörer.
Das stimmt.
Ja.
Okay, ja, ich habe vor 2 Wochen Ruby Sparks gesehen, der jetzt auch angelaufen ist. Deswegen darf ich jetzt auch hier darüber sprechen. Und zwar ist das der aktuelle Film von einem Regisseur-Duo. Und zwar die auch Little Miss Sunshine gemacht haben. Und noch wichtiger erscheint mir hier ist, das ist geschrieben von einer jungen Drehbuchautorin, die hier auch die weibliche Hauptrolle spielt. Die Dame heißt Zoe Kazan und wer sich ein bisschen mit amerikanischen Filmen auskennt, der sagt dann, gibt es da vielleicht eine verwandtschaftliche Beziehung zu Laia Kazan, der Regielegende On the Waterfront, East of Eden und so weiter. Und das ist ihr Großvater tatsächlich. Ja, in diesem Film, die Hauptrolle, die männliche Hauptrolle spielt Paul Dano, über den ich ja neulich schon mal gesagt habe, dass ich den sehr mag. Und der spielt hier einen jungen Schriftsteller, so an die 30, der sehr, sehr jung, also ich glaube mit 19 oder so, also wahrscheinlich vor 10 Jahren etwa, einen Hit hatte, einen Roman geschrieben hat, der eben damals als so ein so ein Jugendzeitgeist-Ding gehandelt wurde, ein wahnsinniger Erfolg war. Und das Problem ist, dass er eigentlich, dass da nicht so richtig was nachkommt. Also er hat halt, es hat auch damit zu tun, dass er eben jetzt so ein Literaturpromi ist, der so rumgereicht wird, der immer noch sehr bejubelt wird und überall
keine Ahnung, er schreibt nichts mehr Neues
so.
Oder wie?
Aber er, ja, es, er irgendwie kommt nicht zustande. Und noch dazu kommt, dass er schon immer wohl eher so ein introvertierter, ein bisschen nerdiger Typ war, der mit diesem Popstar-Dasein, was er irgendwie ja auch führt, auch so gewisse Probleme hat und letztendlich eigentlich noch viel stärker vereinsamt durch diese Rolle, die ihm dazu geflogen ist. Und also der ist ziemlich in der Krise und was jetzt passiert eben ist, dass er eine junge Frau trifft, beziehungsweise sich ausdenkt, so Schrägstrich, und das geht halt nahtlos ineinander über. Sie, im Prinzip ist so, er findet eine Frau, eine ideale junge Frau mehr oder weniger, und die erscheint eben und nistet sich in seinem Leben ein und so weiter. Und,
den Trailer haben wir auch gesehen.
Ja. Und gut, da, also ein Teil davon kann man sich natürlich jetzt vorstellen. Also erstmal ist super und die ist dann eben genauso, wie er sich seine Traumfrau quasi erträumt. Und da geht es jetzt nicht irgendwie um primär um irgendwelche sexuellen Attribute, sondern eben darum, wie die so als Persönlichkeit sein sollte, damit er sich zu ihr hingezogen fühlt und damit er sich mit ihr wohlfühlt. Und das ist natürlich erstmal alles so super, aber was natürlich schon auch ein bisschen voraussehbar ist, es gibt dann gewisse Probleme damit.
Sonst wird der Film auch echt langweilig.
Das stimmt. Und da, also würde ich sagen, gibt's dann auch im weiteren Verlauf dieses doch sympathischen und interessanten Filmes ein paar Abstriche, weil es dann schon so ein paar Entwicklungen gibt, okay, wo einerseits man findet, okay, das ist ein bisschen voraussehbar, andererseits dann aber auch, du merkst, der Film vertraut da seiner eigenen Geschichte nicht und muss dann ziemlich extreme Dinge zeigen, um was zu vermitteln, was eigentlich auch mit viel weniger klar gewesen wäre.
Also, okay.
Das hat mich in der zweiten Hälfte des Films ein bisschen frustriert, dass er da, finde ich, ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ansonsten ja, hat mich der Film wirklich gut unterhalten. Also ich finde auch, dass Paul Dano das fantastisch spielt, diese Figur, die eben so ein bisschen zurückgezogen und auch gleichzeitig eigentlich so ein bisschen arrogant ist. Also es ist nicht nur so eine, klar ist es dieses sozial unfähig sein, aber es ist auch so ein Dünkel, den er hat. Also durchaus ein negativer Zug auch, der da zum Vorschein kommt, der sich dann eben auch später in diesem Verhältnis mit dieser jungen Frau auf eine andere Weise nochmal ausprägt. Also es ist nicht einfach nur ein schüchterner Typ, sondern er hat gleichzeitig schon auch so seine egomane Welt, in der er eben so für sich lebt.
Der Trailer deutet irgendwann mal an, dass sein Kumpel ihm irgendwie empfiehlt, er solle doch jetzt mal dafür sorgen, dass diese Frau irgendwie der gesamten Männerwelt alle Wünsche von den Lippen abliest. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Film so eine hässliche Kurve nehmen könnte. Das ist nur so ein blöder Gag, den sie
also daran kann ich mich jetzt im Detail nicht erinnern, aber das ist sein Bruder mit Sicherheit im Film, der ihm eben erst so auf diesen Gedanken bringt, so ist doch cool, du hast eine Frau, die du quasi beeinflussen kannst.
Die du steuern kannst,
genau, ja. Also weil vorher ist es ja für ihn so ein Wunder, eben so eine zauberhafte Person zu treffen, die ja auch noch ihn will. Mhm. Und ihn nicht will, weil er irgendwie ein bekannter Schriftsteller ist, weil er hat durchaus auch dieses Groupie-Feedback von Frauen, aber eben, die wirklich sich ihm so widmet. Und deswegen erstmal hat er überhaupt nicht diesen Ansatz so, ja, daran könnte ich jetzt ja noch mal ein bisschen schrauben. Und sein Bruder ist halt der dann sagt so, hey, aber komm, ja, da geht doch noch was und so. Und aber so, also so wie du das jetzt beschreibst, das ist so wirklich da in der Hinsicht so eine fiese,
Ja, der Trailer macht diese Andeutung und dann denkt man sich so, oh Gott, wenn der Film das dann weiter ausreizt, was da angedeutet wird.
Also es geht natürlich, ein Kernkonflikt dieses Filmes ist eben, was bedeutet das für diese Beziehung, wenn der eine eben diese Macht hat, ja? Und das, also das ist natürlich diese, natürlich wird diese Frage auch so gedoppelt in gewisser Weise.
Weiß sie denn, dass er
dazu kann ich nicht sagen.
Okay. Also im Trailer gewinnt man den Eindruck, dass sie sich dieser Tatsache nicht bewusst ist, aber vielleicht ändert sich das ja noch.
Es gibt natürlich auch so eine Doppelung, weil einerseits geht es eben hier um die Frage, wie wäre das, dieses Gedankenspiel, wie wäre das, wenn du quasi an der Frau, wenn du dir die Frau backen könntest eben und so und alles so zurecht drehen, auch im Laufenden, wie du das gerne möchtest. Auf der anderen Seite
ist da kurz drüber nein.
Auf der anderen Seite ist es natürlich diese Frage, wie ist das mit für einen Schriftsteller? Inwiefern lebt ein Schriftsteller mit seinen Figuren und lebt auch so in seiner eigenen Kreation und sowas? Und das finde ich ist natürlich gut jetzt für mich als Literaturwissenschaftlerin, aber insgesamt eben auch eine interessante Frage. Es gibt eben so diese Ebene, einfach dieses Gedankenspiel, und es gibt die Metaebene, was das Schriftstellerische angeht. Ja. Und das finde ich schon sehr schön. Also der Film, ich finde, man merkt ihm an, oder vielleicht ist das nur mein Erklärungsansatz, man merkt ihm an, dass er von jemand Unerfahrenen geschrieben ist, was dieses Handwerk angeht. Weil er hat charmante Ideen und gut, wird auch sehr charmant umgesetzt von den Hauptdarstellern. Dann zum Teil, finde ich, ist er hier und dort vielleicht auch ein bisschen abgekupfert. Also es gibt schon Teile des Films, wo man sagt, das haben wir fast genauso woanders auch schon mal gesehen. Also zum Beispiel gibt es so eine Begegnung mit seinen Eltern. Und die Eltern sind halt dann, oder seine Mutter vor allem, die wird gespielt von Annette Bening, und ihr Lebensgefährte Antonio Banderas. Und das ist ganz, ganz ähnlich wie in Meet the Fockers. Also meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Wo eben ja auch, wer ist es da, Barbara Streisand und Dustin Hoffman? Keine Ahnung. Nee. Weiß nicht, irgendjemand.
Irgendjemand,
als, ja. Als Hippie-Eltern dann so auftauchen.
Ja.
Und so ganz ähnlich ist das halt. Ja, also, und zwar bis zu, die Wohnung sieht ähnlich aus, und es ist dann alles so, okay, da merkt man halt, ist ziemlich beeinflusst, okay, das ist ja nicht die Entscheidung der Drehbuchautorin, aber da merkt man eben, dass so der Vibe hinter der Geschichte da schon ziemlich beeinflusst von anderem ist.
Das ist ein bisschen schade.
Das finde ich auch ein bisschen schade, aber.
Wenn sie dann doch ihre eigenen Ideen hat, ja gut. Oder vielleicht, wenn man unerfahren ist, lässt man sich auch leichter vielleicht beeinflussen.
Ich weiß nicht, also ich finde halt, dass eben einerseits, wie ich schon vorher gesagt habe, manchmal nicht genug Vertrauen in die Stärke der eigenen Geschichte da ist, und andererseits man sich vielleicht noch so ein bisschen freischwimmen muss von fremden Input und so. Aber klar, insgesamt ist das, ich finde auch, dass das Ende des Films so mit leichter Hand erzählt ist, also da, wo vieles schief gehen könnte, finde ich das eigentlich dann sehr, ja, sehr, sehr geschickt zu Ende erzählt wird. Also insgesamt finde ich wirklich einen, ja, netten Film, den man sich anschauen kann. Ich würde jetzt niemandem sagen, dafür müsst ihr ins Kino gehen oder so, aber kann man durchaus anschauen.
Aber man kann einen schönen Abend damit verbringen.
Ja. Ja, ich hatte durchaus bei dem Trailer auch immer Lust, das zu sehen.
Ja, also ich hätte auch gern gehabt, dass der in der Sneak kommt, also.
Ja, war auch ein guter Sneak-Film. Und Steve Coogan hat mal wieder eine tolle Rolle, den ich ja wirklich sehr, sehr liebe.
Ich habe jetzt ein Bild vor Augen, aber ich bin gar nicht sicher, ob es stimmt.
Du wirst ihn direkt googeln. Ja. Möchtest du Punkte geben?
Ich gebe 7 Punkte. 7 Punkte mit großem Interesse daran, was Zoe Kazan in Zukunft schreiben wird.
Mhm. Auch spielen?
Ja, also ich finde sie als Figur auch durchaus charmant. Sie ist halt, gut, sie ist halt so ein bisschen...
Ja, mein Bild war richtig.
Okay, sie ist so ein bisschen diese, zeig's.
Ich zeig's ein bisschen mal dem Stefan.
Zeig jetzt das Bild dem Aufnahmegerät, okay.
Nein, dem Stefan.
Kugel. Sie ist so ein bisschen so dieses alternative... ein bisschen verrückte, kreative Mädchen. Ich habe ja schon in früherer Zeit über die Darstellung in The New Girl und sowas gelästert, dass mir das alles zu viel
so ist, dass ich das schön finde.
Und ich finde hier, also ich finde hier stimmt die Dosis. Also hier ist es so, dass ich es auch als charmant empfinde, aber eben nicht es ein pures Klischee finde, sondern schon sage, das ist eine Persönlichkeit. So
sind Leute. So,
ja,
jemand könnte,
und so könnte eine charmante, vielleicht etwas ungewöhnliche junge Frau sein, die man trifft. Also es ist nicht
Also nicht vom Typ her nichts von Bob.
Doch, ich glaube schon. Ich kann mir vorstellen, dass du die auch ganz gut fändest.
Da muss den Film ja jetzt erst recht.
Obwohl, gucken. Ich fand sie auch charmant. Das kann eigentlich nicht sein. Also wahrscheinlich doch nicht.
Aber da ihr so unterschiedlichen Frauengeschmack sind.
Ja, unser Frauengeschmack ist aber nicht der gleiche. Ja. Also, Ruby Sparks, wer auf sowas Lust hat, nur zu. Und mich hat auch einfach gefreut, dass Paul Dano wieder eine Hauptrolle bekommen hat und gebt ihm mehr Hauptrollen. Er ist einfach gut.
Ich glaube, da können unsere Hörer nicht viel machen, aber.
Ich finde, ja. Paul Dano ist hier so ein bisschen in der Rolle, wo vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Jesse Eisenberg wahrscheinlich besetzt worden wäre. Und jetzt finde ich eigentlich, also Paul Dano ist der bessere Jesse Eisenberg in dieser Rolle.
Mit wem haben wir Jesse Eisenberg immer verwechselt?
Keine Ahnung, mit dem, wem ihr den verwechselt habt.
Es gab noch so einen Typen, der genauso aussah.
Ach so, ja. Naja, okay, das.
Ja.
Ja, oh, da ist ja. Für mich ist das ja eh alles beliebig.
Genau.
Da hatte ich es leichter mit dem Film, den ich geschaut habe. Ich habe nämlich noch die Muppets geschaut.
Da haben wir.
Also wir haben die Muppets Weihnachtsgeschichte ja geschaut und jetzt habe ich Muppets den Film geguckt.
Ja, und wir haben nachdem wir Muppets Weihnachtsgeschichte neulich zu einem Thema hatten, das wir vielleicht noch aufgreifen, hatten wir noch auf YouTube einen Haufen Muppets-Videos geguckt. Ja. Haben wir dich damit infiziert irgendwie?
Nicht dadurch, aber er kam halt gerade.
Ah, okay. Und dann,
ja. Das Schöne war nur, da fällt es mir doch sehr leicht, die Person auseinanderzuhalten. Das ja, ist gut. Wirklich, also
die
das
haben
ist
dann
wirklich,
teilweise einen Rüssel im Gesicht oder ja, nicht und ja, dann kann man sie gut.
Das ist gut. Ja. Der eine ist grün, der andere gelb, der andere blau. Aha, da habe ich auch keine
Schwein, Schwierigkeiten. Der andere nicht. Ja,
ja, genau. Ja, ja, genau. Mhm. Die haben ja jetzt so einen neuen Film gemacht mit Jason Segel, glaube ich. Ja. Als Charakterdarsteller und einer unglaublichen Anzahl von Cameo-Auftritten. Irgendwie Jack Black tritt auf und hier Oprah Winfrey und alle möglichen
verschenkt
Leute.
Verschenkt sie iPads oder? Nee. Hm? Verschenkt sie iPads?
Was?
Ja, ist das jetzt ihr neuestes?
Ist ein Insider, ja. Egal.
Das neueste Ding.
Ja, sie verschenkt dann dauernd Sachen an ihr Publikum. Egal, erzähl weiter.
Ja.
Michael Cera, ja.
Ja, sag ich doch.
Unsere Schattenredaktion hat rausgefunden.
Weiß alles.
Wer der Typ ist, den wir immer mit Jesse Eisenberg verwechselt haben.
Genau.
In der Tat.
Ja.
Klingelt ein Telefon, das werden wir ignorieren.
Das kann nicht meins sein, mein Akku ist schon wieder tot.
Schon wieder.
Das heißt, ich höre, ihr merkt, Claudia hat noch kein neues Telefon gekauft, nein, aber sie ist arbeitet dran.
Ich war so arm im November, das ging einfach nicht. Jetzt warte ich auf den Weihnachtsbaum. Vielleicht bringt er ja was mit. Okay.
Ja, du weißt schon, dass der, ach, egal.
Den Weihnachtsbaum gibt's. Ich hab ihn schon gesehen.
Ich bin vorhin in der U-Bahn hierher mit 25 Weihnachtsmännern und Weihnachtsfrauen gefahren.
Weihnachtsbäume.
Und direkt neben der Salzstreuerin.
Ich hatte ein bisschen Angst. Ich bin eingestiegen in die U-Bahn und plötzlich flog die Tür hoch und irgendjemand sagte, Weihnachtsmänner, wir steigen jetzt hier ein. Und dann steigt ein Weihnachtsmann ein und du denkst so, was ist Weihnachtsmann, was hat er gerade gesagt? Und dann durch alle Türen dieses U-Bahn-Wagens strömen Weihnachtsmänner rein und stehen dann da und fahren auch genau bis zu der Station mit, wo ich hier ausgestiegen bin, an der Pinken Bar. Und plötzlich war alles voller Weihnachtsmänner auf der Straße und Frauen. Es war lustig.
Du hast ja auf die Route gehofft.
Ich war gerade, du darfst gleich weiter erzählen, Stefan. Ich war ja gerade auf so einem finnischen Weihnachtsmarkt und da war auch ein Weihnachtsmann, der finnisch geredet hat, aber er konnte auch Deutsch. Also wenn er gemerkt hat, dass man nicht finnisch ist, dann hat er auch die Sprache gewechselt. Und dann hat er so ein kleines Mädchen, hat er sie eben gefragt, so, und warst du brav dieses Jahr? Und sie schaut so total unsicher, die ihre Mutter, an die so neben sich steht, und dann sagt sie so, manchmal brav und manchmal nicht so brav. Und dann hat der Weihnachtsmann dann gesagt so, okay, jetzt warst du aber so ehrlich, jetzt darfst du dir 2 Kekse nehmen. Da hat man richtig so gemerkt, so, sie waren, ich weiß nicht, wie alt, die war 4 oder sowas, ja, dass sie traut sich jetzt nicht sofort, den Weihnachtsmann jetzt anlügen in Anwesenheit der Mutter, aber das genau geht nicht. Also, fand ich sehr gut.
Ja. So, zurück zu den Muppets.
Zu den Muppets, ja. Es wird irgendwie festgestellt, dass das Muppet-Studio verkauft werden soll an einen bösen Ölbaron, der das abreißen will.
Kapitalismuskritik.
Und Öl fördern will, mitten in Los Angeles. Also bei Hollywood.
Das ist auch
unter dem Studio sehr realistisch. Und das Einzige ist, wenn sie es für 10 Millionen zurückkaufen und deswegen rotten sie sich nochmal alle zusammen unter Mithilfe unserer beiden menschlichen Darsteller und stellen noch eine Show auf die Beine und ja, das ist dann so eine Spendengala, ne, wo die Leute dann anrufen können und spenden können.
Und es ist dann ein Vehikel, um hinreichend Szenen zu erzeugen, in denen die einzelnen Muppet-Charaktere ihren Unfug loslassen können.
Genau, wo sie dann alles Mögliche machen können und Wolf und Statler sind dabei und ach ja, einfach schön. Ein bisschen sehr vorhersehbar, so irgendwie nach einer Viertelstunde ist klar, wo es hingeht und wie es ausgeht und am Ende tanzen sie alle auf der Straße.
Ja, man ist ja mehr so für die einzelnen Jokes da,
als aber
nicht für die Geschichte, oder?
Ja, und so viele schöne Metaebenen-Jokes, wenn sie darüber wenn das jetzt so wäre, dann wäre der Film ja gleich zu Ende. Deswegen muss das ja anders sein. Und wenn sie darüber reden, wie es dann jetzt gerade in dem Film, wo sie gerade sind, so, also.
In manchen Filmen würde man sich wünschen, dass die Figuren dann auf einmal sagen so, komm, jetzt hätten wir doch auch noch eine Abkürzung. Wir machen jetzt das und dann ist der Film vorbei.
Genau, irgendwie in einem Horrorfilm. Nee, wir teilen uns nicht und drehen einfach wieder um. Genau. Ab. Nach
Hause. Irgendwie finde ich hier gruselig, lass mal drehen und heimfahren.
Okay. Das ist ein schönes Thema für einen Horror-Kurzfilm.
Ja.
Der anfängt wie so ein Horrorfilm.
Wo nichts dann, passiert dann.
Genau, und dann die Leute so irgendwann.
Genau, und dann siehst du am Schluss noch den Axtmörder im Wald sitzen und denken, Mist. Film zu Ende. Super. Ja. Ich glaube, wir haben das Skript fast fertig.
Das können wir nach der Sendung zu Ende schreiben. Eher so kreativ.
Ja.
Ihr seid dabei, wenn das irgendwann mal ein Riesenhit wird.
Genau.
Ein sehr kurzer Hit, aber okay.
Ja, aber er hinterlässt auch wie die Weihnachtsgeschichte so ein gutes Gefühl einfach.
Ja.
Das ist einfach so, ja, die Muppets und
auch. Mit und gut. Über die Muppets freut man sich einfach.
Ja. Genau, ja. So, die sind halt da. Die deutsche Synchrostimme von Kermit war irgendwie eine andere und klang so doof. Ja. Das war ein bisschen schade.
Den Martin nehmen sollen.
Ja.
Der Martin kann nämlich alles sprechen.
Was uns direkt zum nächsten Thema bringt.
Ja.
Wir haben mitgemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel verraten.
Nee, jetzt müssen wir echt über jeden zweiten Halbsatz nachdenken. Also wir haben mitgemacht beim Pottwichteln von Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast. Der hat das ja angeleiert. Ich glaube, wir haben da auch schon mal
ungefähr 10 Mal drüber geredet.
Wir haben genau. Ja on-air mitgekriegt, wer uns zugewichtelt wurde.
Nein, das haben wir ja nicht mitgekriegt.
Ja, wer uns zugewichtelt wurde.
Ach so. Also für wen wir...
Ach, was weiß ich.
Ist ja egal. Genau, also es gab ja eine Auslosung. Tobis Töchter oder Tochter, wie auch immer, ein oder zwei, hat das gemacht. Und es wurde gezogen, für wen wir eine Aufnahme zu machen hatten.
Genau. Das dürfen wir nicht verraten.
Und es gibt irgendeinen anderen Podcast da draußen, der für uns eine Folge machen musste. Und das dürften wir jetzt auch nicht verraten, wissen wir aber auch noch gar nicht, weil noch haben wir sie nicht gekriegt.
Die erscheint am 6. Dezember.
Genau. Alle diese Folgen, die da so bei gewichtelt wurden, erscheinen am 6. Dezember.
Das heißt, die nächste Folge, die ihr hier auf diesem Feed habt, jetzt bei uns, ist eine nicht von uns.
Genau. Die ihr jetzt gerade hört, ist am 4. Dezember erschienen. Es sei denn, ihr seid jetzt unter den paar Live-Hörern. Dann dauert es noch ein paar Tage. Also diese Sendung hier kommt in der Nacht von Montag auf Dienstag, vom 3. auf den 4. raus. Und das nächste, was jetzt danach auf dem Feed erscheint, ist die Sendung, die uns zugewichtelt wurde, die hoffentlich rechtzeitig eintrifft, damit wir sie veröffentlichen können.
Ich finde das total toll, weil ich dann auch mal wieder einfach auf den Feed warten werde und mich drüber freuen werde, dass eine Überraschungs-Sneakpot-Folge kommt.
Achso, ja, sonst kennst du sie ja oftmals schon irgendwie. Ja.
Genau.
Ja.
Und dann wird es irgendwo auf einem Feed, wir wissen natürlich auf welchem, aber wir werden es nicht verraten, wird es eine Folge von uns geben, wo wir ein Thema bearbeiten im Stile des Podcasts, den wir auszugelost bekommen
haben. Die Aufgabe war nämlich nicht, dass wir quasi jetzt einen Sneakpot machen für den Podcast, der setzt dann einfach eine Sneakpot-Folge online, sondern wir haben uns die Folgen oder ein paar Folgen angehört, dieses Podcast, den wir bewichtelt haben, und haben versucht, in dem Stile, wie er oder die ihren Podcast machen, auch eine Folge zu produzieren.
Richtig.
Und eure Aufgabe ist jetzt, wenn Donnerstag die ganzen Folgen online gehen, dann müsst ihr natürlich über die Pottwichtel-Seite alle diese Podcasts anhören,
genau.
Um möglichst schnell rauszufinden, wo wir waren und am besten uns auch dabei zu helfen, wer uns rauszufinden, wer uns bewichtelt.
Genau, das müssen wir nämlich auch noch irgendwie raushören. Weil
wir kriegen dann nämlich eine anonyme MP3-Datei, die
die wird wahrscheinlich heißen irgendwie Sneakpot Pottwichtel.
Genau, so. Und die nehmen wir dann und veröffentlichen die. Und dann hören sie natürlich auch an und denken uns, verdammt, wer war
das? Wer ist das?
Also ich, das bereite, ich, ein bisschen aufregend. Ich bereite mich da, dabei vor, darauf, dabei vor, darauf wohl. Vor, diese Woche mein Podcast-Hörportfolio um 2000% zu vergrößern. Weil ich ja alle diese
Podcasts... 21 Podcasts, die da mitmachen oder so?
Ja? 21 oder 22. Muss gerade sein, sonst geht's nicht.
Nö, muss nicht. Du kannst ja shiften.
Ah ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ich habe die nie durchgezählt. Also wenn du sagst,
ich meine, es sind 21.
Ja, ich glaube auch sowas.
Okay, das heißt, man muss, wir müssen dann 20 andere Podcasts anhören,
genau, um uns zu finden. Die Frage ist halt, inwiefern die, wenn sie unseren Podcast machen, auch von ihrer sonstigen Identität was durchscheinen lassen. Weil nämlich zum Beispiel, es sind, glaube ich, 3 Koch-Podcasts oder sowas. Und wenn die natürlich dann in ihrer Sneakpot-Folge trotzdem was mit Kochen erzählen oder sowas, dann wird die Sache einfacher.
Dann hast du es runtergebrochen, ja, okay.
Ja.
Ja, wir sind...
Und einen Podcast würde ich sofort erkennen.
Ja, natürlich. Ich würde mehrere sofort erkennen. Also auch Tobi würde ich sofort erkennen und noch ein, zwei andere, die da dabei sind, die man selber hört. Da hört man natürlich so die Stimme und weiß, ah, danke, alles klar.
Ja.
Aber gehen wir mal davon aus, dass
das ist schon spannend. Also
es ist auch super spannend.
Als wir letzte Woche Dienstag uns getroffen haben, um das aufzunehmen, wir waren alle irgendwie ein bisschen gespannter als sonst vor der Folge. Also ich war richtig, nicht nervös, aber sonst, wenn wir Podcast aufnehmen, ja, wir setzen uns hin und den Podcast auf, das ist so, ja, ohne, man bereitet sich vor und ist so, aber diesmal war ich schon ein bisschen aufgeregt.
Ja, weil eben wir auch was bisschen anderes zu tun hatten.
Genau,
ja,
klar. Wo ich das erste Mal dran war, haben mir echt so ein bisschen die Worte gefehlt, da war ich so, oh Gott. Und das ging dann aber weg und dann war es
auch richtig Spaß.
Das war super lustig. Das
hat total viel Spaß gemacht, ja.
Ja, wir hoffen, dass es euch auch Spaß macht, wenn ihr unsere Folge dann irgendwo
findet.
Anders.
Ja, vielleicht schreibt da jemand in die Kommentare.
Wer würde denn sowas tun? Nein, natürlich könnt ihr das machen. Wir werden euch da nicht dran aufhalten. Aber wir werden es nicht.
Wir haben schon Wetten intern laufen, wer halt als erstes was reinschreibt.
Ja.
Jetzt, ja.
Ja.
Schauen wir mal.
Also, Pottwichteln, 6. Dezember. Die Liste aller teilnehmenden Casts gibt's beim Einschlafen-Podcast. Wir haben das schon mal verlinkt.
Aber wir können es vielleicht in dieser Folge nochmal verlinken.
Ich verlinke es nochmal.
Genau. Da ist die Liste, wo man überall durchklicken kann, um es zu hören. Ja. Und wir haben hier intern schon mal so vorsichtig vorbeschlossen, falls das nochmal stattfindet, nächstes Jahr sind wir wieder dabei, weil das war einfach
zu lustig. Das hat so viel Spaß gemacht.
Ich weiß natürlich nicht, wie wir da am 7. Dezember drüber denken, wenn wir was wir veröffentlichen mussten, wenn uns das gar nicht gefällt, was machen wir dann? Also.
Dann machen wir noch eine Sonderfolge, eine Dementi.
Eine Dementi-Folge.
Sonderfolge, alles falsch. Nein, Quatsch.
Ja, wir nehmen eine Folge und besprechen unsere letzte Folge.
Ja. Ja, ist erstmal nur eine theoretische
Idee. Ist ja quasi auch dem Sneak-Gedanken total entsprechend,
dass
wir eine Podcast-Folge bekommen, die wir uns so nicht ausgesucht haben. Genau. Und dann geben wir Punkte.
In der nächsten Folge geben wir auf jeden Fall Punkte und sprechen die Folge von...
Genau.
Ist das kompliziert?
Sehr gut, wir sollten uns da im Voraus schon für nächstes Jahr mal Feinde machen. Mehr Feinde zu haben, macht das Leben sehr viel unterhaltsamer.
Mhm. Ja.
Gut.
Sollen wir jetzt andere Podcasts auffordern, wenn die eine Folge von uns haben wollen, dass wir die machen? Nee, machen wir nicht. Also keine Ahnung, wenn jetzt eben...
Ja, am Ende prasseln dann so Aufforderungen auf uns ein, wo wir dauernd 2-3 Stunden Sendungen machen müssen. Und dann
Tim Britlauf sagt, hier macht man eine neue CRE für mich.
Hat ja nicht mitgemacht.
Kann ja sein, ja.
Hat ja nicht mitgemacht. Schade eigentlich.
Ja.
Nun ja.
So. Nächstes großes Thema. Ist noch ein bisschen hin. Über einen Monat, aber es kommen jetzt diese Feiertage und dann ist der Monat so schnell zu Ende. Am 12. Januar, merkt euch das, das ist ein Samstag, da findet mal wieder hier in der Pinken Bar, wo wir gerade aufnehmen, ein Konzert statt. Und das Großartige ist, der Mensch, der die Musik für den Sneakpot macht, der wird ein Konzert spielen.
Ja, und das ist auch der Mensch, der Einzige ist, der mit uns in die Sneak geht und Horrorfilme eintragen kann.
Genau, der erzählt uns dann mal, wie die Horrorfilme waren.
Von dem habt ihr schon häufiger gehört.
Ja, der Björn.
Ja.
Ja, und ihr dürft jetzt nicht annehmen, dass die Musik, die ihr von ihm kennt, nämlich unsere Startmusik, irgendwelche Rückschlüsse auf seine musikalische Ausrichtung zulässt. Er wird hier kein großes Orchester auffahren und Geigen jaulen
Vielleicht
lassen.
Bringt er ja einen Special Guest mit, der war doch mal mit DJ Buko auf Tour.
Das wollen wir mal nicht hoffen.
Was aber sehr lustig wäre.
Das wäre so fantastisch, bitte. Stell dir das mal vor, Dieter Bobo in der pinken Bar.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Also aber er war auch mit
René Baumann kann woanders auftreten.
Mit Neusi Katzmann ist er auch mal unterwegs.
Ja.
Ja, jedenfalls Björn wird kommen und auf die Frage, Björn, was willst du denn spielen, hat er gesagt, Best of Björn, also meine Lieblingslieder.
Genau, ich bringe die Gitarre mit und spiele meine Lieblingslieder. Es werden wahrscheinlich viele Coverversionen.
Ja. Das ist ein Mann mit einer Gitarre oder einem Keyboard und der macht einfach lustige Musik und wir trinken dazu.
Wir können es dann ja auch was wünschen und dann werde ich mir ein DJ Bobo.
Oh nein. Du wirfst ein völlig falsches Licht. Auf die Party. Also.
Nein, das ist nicht super.
Björn singt die besten Hits der 90er. Nein, das ist nicht. Es werden eher die 70er und die 80er. Es ist so
cool.
Na, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das will ich mir anhören.
Dann kommt doch anschauen. Endlich mal.
Genau,
bitte.
Dann kommt endlich mal. Kommen könnt ihr ganz einfach, indem ihr eine Mail schreibt an info @
Cool, was? Ist genau so ein Fan von DJ Bobo wie ich.
Ach so, ihr im Chat, also.
Das mit dem Chat macht dich fertig, gell? Vor allen Dingen, weil es dich schon wieder ausgelockt hat.
Ja, mich hat's dauernd schon wieder rausgeschmissen.
Ja.
Was soll ich, ach so, wie die Hörer da hinkommen.
Es tut mir so leid, dass ich jetzt diese Assoziation mit DJ Bobo so.
Ja, du schreibst das jetzt in den Text rein und irgendjemand googelt nach DJ Bobo Frankfurt und findet dann unsere Folge.
Nein, jetzt wird das notiert. Geh mal weiter. Wenn die Hörer
kommen wollen, schreibt eine Mail an DJ Bobo. Nein, an info@sneakpod.de.
Nein, du wolltest sagen an pinkebar@sneakpod.de.
Ach so, das gibt's schon.
Nee, noch nicht, aber mach ich gleich noch.
Mit Punkt oder mit Unterstrich oder mit Leertaste? Nee, Leertaste
mit
Leertaste in einem Wort, ja.
Schon mal nicht, aber
pinkebar in einem Wort.
Genau.
@sneakpod.de. Die landet dann bei uns allen. Nein, die landet dann beim Management der Pinken Bar und die setzen euch dann auf die Gästeliste, beziehungsweise ihr kriegt dann eine Antwort von uns und die ersten 35, die sich anmelden, dürfen kommen.
Genau, und wir haben uns nämlich überlegt, wir machen das diesmal ein bisschen anders als sonst, weil sonst haben wir natürlich auch immer eine ganze Menge Leute eingeladen, die schon öfter dabei waren und sowas. Und diesmal ist es so, dass Leute, die schon dabei waren, nicht irgendwie ein Erstbuchungsrecht haben oder so, sondern wir wollen auch mal andere Leute dazu ermutigen, sich vielleicht mal hier blicken zu lassen. Und deswegen, wer schon mal da war, darf sich gerne hier auch in die erste Reihe drängen und sich wieder bewerben um Plätze in der Pinken Bar.
Der Platz in der ersten Reihe ist aber der Claudia vorbehalten. Das müsst ihr wissen.
Na, ob das beim Björn aber dann auch so ist. Ich wage mich doch nicht so nah ran an den Björn.
Oh. Ja, also.
Außer wenn der dann seine Tanzchoreografie zeigt, dann ist es vielleicht sehr unsicher, in der ersten Reihe zu sitzen.
Ach so, du hoffst, dass dann ein anderer Hörer kommt und dich beschützt.
Ich sehe ihn schon, wie er in dieser DJ Bobo Pharao. Nein. Super. Ja, und natürlich gibt es auch wieder, hoffe ich, leckere Drinks.
Ja, es steht ja noch ziemlich viel Schnaps hier in der Bar rum. Wir werden sicherlich noch eine kurze Bestellung machen vorher und dann.
Ja.
Gibt die üblichen Drinks oder neue.
Und es ist ja erstmals jetzt so, dass es nicht Montagabend ist.
Also genau,
das waren alle unsere pinke Barkonzerte Montagabend, weil wir uns ja immer auf Ben und Designen einrichten mussten, wann die eben hier vorbeikamen. Aber diesmal haben wir quasi einen Samstagabend-Wunschtermin.
Genau.
Ja.
Losgehen wird es wahrscheinlich so irgendwie 7:30 oder so. Mhm. 7:30. Ja, wir würden uns echt, also ich würde mich echt freuen, wenn ein Hörer kommt.
Ja.
So jemand, der sagt, Mensch, diesen Sneaker, den höre ich und an dem Wochenende bin ich zufällig gerade in Frankfurt oder kann es einrichten oder wollte eh mal da in die Region fahren, dann ja, meldet euch an. Vielleicht kommt der Freitagabend schon an, dann kann man noch eine Bartour machen. Wir zeigen notfalls auch Bars. Nee, das sind die Leute vom Cocktail Podcast.
Da komme ich vielleicht dann auch mit.
Ja. Bartour bist du ja auch selten abgeneigt.
Ja.
Hörertreffen meets Björn in der Pinke Bar.
Genau.
Super.
Das wäre total super.
Ich bin da.
Also wir freuen uns auf euch. Meldet euch an. Was sind die nächsten Programmpunkte?
Ich glaube, der nächste Programmpunkt ist Abmoderation.
Abmoderation, dann bitte.
Nee, das machst du.
Frage aus der...
Haben wir noch Fragen?
Frage aus dem Chat. Welche neuen Drinks gibt es denn?
Welche neuen? Das haben wir noch nicht...
Ah, da müssen wir noch mal...
Über die Karte müssen wir nochmal drüber polieren.
Ja. Es wird sicher ein Negroni geben und es wird sicher ein Dark and Stormy geben. Ich glaube, die können wir nicht von der Liste nehmen.
Wie? Nö, aber wir machen noch ein paar andere dazu.
Ja. Außerdem
gibt's Wünsche?
Vernehme ich, dass Q endlich bald in Hessen wohnen wird und dann bestimmt auch irgendwann mal vorbeikommt.
Oh, der wohnt da in Hessen?
Ja, dazu muss er uns noch mehr erzählen.
Oh ja.
Aber nicht jetzt in dieser Sendung.
Nein, das wäre auch schwierig.
Okay. Endet nun. Und der Stefan wird den Rest der Abmoderation übernehmen.
Ja, schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns immer über Kommentare. Wir freuen uns auch über Kommentare bei iTunes. Da kann man nämlich auch kommentieren.
Oh,
ja, aber wirklich? Da kann man auch einfach nur, wenn man so ein bisschen tippfaul ist, kann man einfach nur ein Sternchen, also 5 Sternchen natürlich, dran kleben.
Stimmt, ein Sternchen wäre traurig.
Ein Sternchen wäre echt doof. Aber es wär in der alten Tradition des App Store Bewertungsschemas so, geile App, super, gerne, jederzeit und dann ein Stern. Die Leute sind nur drauf, weil die Leute zu dumm sind, zu wissen, dass man mehrere Sterne anklicken muss. Aber unsere Hörer sind natürlich viel schlauer als das und wissen, dass man 5 Sterne anklicken kann und auch sollte. Nein, muss. Entschuldigung, ich wollte muss sagen.
Ja, genau.
1, 2, 3, 4, 5 Sterne.
5 Sterne Window Color am Fenster der Pink Bar.
Ja. In Pink.
Ja.
Sehr schön.
So.
Bevor wir jetzt weiter abschweifen, wir freuen uns über Kommentare.
Klickst du dieses Gerät aus und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ich bin heute hier irgendwo im Norden Frankfurts einen Straßenflucht entlang gelaufen und da bin ich an einem Haus vorbeigekommen, wo sie erst eine große Pferdestatue im Garten hatten. Dann bin ich weitergelaufen, dann hatten sie auf der anderen Seite des Hauses ein Einhorn, auch so in Pferdegröße.
So groß sind die ja, die Einhörner. Also ja, alle, ja, die ich bisher gesehen habe.
Ja, ja, nur, also mal davon abgesehen, wer stellt sich überhaupt Pferde- und Einhornstatuen in den Garten, aber dann auch noch so.
Gegen Einhörner ist nichts zu sagen. Einhörner, ja, sind super.
Genau. Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein. Ja, dann, ja, sei ein Einhorn.
Ich werde jetzt I am fucking Matt Damon googeln. Das Problem ist, dass ich die Google History anhabe. Irgendwann wird mir diese Suchanfragen mal auf die Füße fallen.
Wenn dein Chef hinter dir steht.